Wunderbar, dass Sie zu diesem Thema gekommen sind, dennoch des Glaubens. Ich denke, in den schweren Stunden des Lebens ist es besonders wichtig, Lieder zu singen, den Kummer sich vom Herzen singen, wie wir unser erstes Buch überschrieben hatten. Denn der Kummer, ich denke, jeder von Ihnen hat schon durchwachte Nächte große Enttäuschungen erlebt, Sorgen um liebe Menschen, Nöte mit Krankheit, unlösbare Dinge. Und dann ist es besonders hilfreich, wenn man Psalmen beten kann, wenn man Lieder singen kann oder wenn es einem nicht mehr nach Singen ist, einfach die Lieder noch lesen kann und einfach sich nicht festklammert an den schweren Stunden, an den Tiefen, an den Schmerzen, sondern sich wieder erhebt mit den Liedern. Wenn man dieses Lied hört, denkt man, die Caroline Riem, die das gedichtet hat, das muss eine Frau gewesen sein, der ging's wunderbar. Juble mein Herze, das ist doch aus überströmendem Herz, mir geht's gut, ich freue mich an meinem Heiland, ich freue mich an meinem Leben. Und das ganze Gegenteil ist der Fall. Sie war eine sehr krankheitlich angeschlagene Frau. Die Caroline Riem ist 1857 geboren. Ihr Vater war im Rauen Haus, vielleicht haben Sie da schon von gehört, in Hamburg, das der Johann Hinrich Wiechern gegründet hatte. Dort ist sie aufgewachsen. Und ihr Vater war Inspektor dort, hat 25 Jahre lang dieses Werk mitgeleitet. Und wie Wiechern krankheitshalber nicht mehr konnte, hatte er sehr gehofft, dass er die Nachfolge antreten könnte. Das Zeug dazu hätte er gehabt, aber dann ging es mit bösen Anschuldigungen, mit unrechten Verdächtigungen weiter und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu kündigen. Das war für die junge Caroline ein ganz großer Schlag und sicher die ganze Familie hat unheimlich darunter gelitten, denn der geniale Wiechern wollte seinen Sohn als Nachfolger und hat auf diese Weise diesen Inspektor Riem sich aus dem Weg geschafft. Aber die Caroline wollte Lehrerin werden. Sie wollte jungen Leuten das Rüstzeug fürs Leben mitgeben. Aber ihre Gesundheit war unheimlich angeschlagen. Sie konnte nicht viel arbeiten. Immer wieder war sie krank. Immer wieder konnte sie nicht weiter. Und wie sie schließlich noch den Deutschen Frauenmissionsgebetsbund anvertraut bekam, als Reisesekretärin, war sie glücklich und sagte, meine Schwester ist in der Mission, ich möchte gerne auch diesen Dienst unterstützen. Beten für die Missionare ist das Wichtigste. Und dann war wieder die Krankheit, die sie unheimlich matt gelegt hat. Und der Frauenmissionsbund musste sie leider auch wieder abschieben. Sie sagten, was nützt uns eine Reisesekretärin, die zwar das Herz brennend für den Herrn hat und eigentlich die Arbeit machen möchte, aber doch krank ist. Und wenn Sie jetzt noch mal diesen Vers 1 anschauen, bringe ihm Dank mit lautem Freudengesang. Er lässt mich völlig gesunden. Eigentlich war ja das, was sie erhofft hatte, was sie erbetet hatte und was der Herr ihr in diesem Leben nicht geschenkt hat. Und doch blieb sie nicht hängen am Trauergesang, am Jammern, am Klagen, sondern juble mein Herze. Der Heiland gehört mir. Der Heiland ist für mich erstanden. Der Heiland, dem darf ich vertrauen. Er will mich leiten und in seiner Führung darf fröhlich ich vorwärts und schreiten. Dieses Lied habe ich noch gar nicht so lang entdeckt als eins meiner Lieblingslieder. Es ist wunderbar und wenn man hört, was diese Frau erlebt hat, wie sie selber das nicht erfahren hat, von dem sie so glücklich singt, aber doch weiß, es gilt mir. Der Heiland gehört mir, ich gehöre ihm und er wird richtig für mich sorgen, er wird mich leiden und er betrügt mich nicht. Wir wollen noch diese drei Verse, Sie haben es noch aufgeschlagen, jetzt noch weiter singen und vielleicht ist Ihnen die Caroline Riem noch ein bisschen auch ans Herz gewachsen. Und auch dieses Lied, das leider im Gesangbuch nicht kommt, aber wunderbar hier drin, dass man es ganz neu sieht und lass freudig dein Danklied erklingen. Nicht erst, wenn der Herr unsere Wünsche erfüllt, wenn der Herr das macht, was wir uns erträumen, erbitten, was wir denken, es wäre nötig, sondern der Herr wird's recht machen. Das hat die Caroline Riem erfahren. Vers 4 bis 6.
Die Glaubenslieder waren immer Triumphlieder gegen die schreckliche Not. Als das Evangelium nach Uganda kam, waren die ersten Märtyrer die Pagen des ugandischen Königs der Baganda, die dem König den Dienst verweigerten damals in unreinen sexuellen Praktiken. Und sie starben den Feuertod. Und in den Flammen haben sie die Jesuslieder gesungen. Und die Hugenotten, die Calvinisten hatten nur die Psalmen. Und die Ausbreitung des Evangeliums lief über diese Psalmen, die man gesungen hat. Überall in Paris und wo es war, hat man sie gesungen. Und in den Scheiterhaufen sangen die zum Tod Verurteilten, bis man ihnen vorher die Zunge aus dem Mund gerissen hat. Weil das mächtigste Zeugnis war. Diese Psalmen, biblischen Psalmen, sind ja in unseren Gesangbüchern nicht so verbreitet wie in den reformierten Kirchen, calvinistischen Kirchen Deutschlands, Holland, Niederrhein und wo wir sie haben, wo noch die vielen Psalmen gesungen werden. Und deshalb eine kurze Erwähnung auch an einen Liedermacher, der vor allem die Melodien gemacht hat, Heinrich Schütz. Hat die Psalmen Davids ganz besonders geliebt. Und als er sich verheiratet hat, hat er eine erste Sammlung der Psalmen Davids vertont. War die Brautgabe an seine geliebte Magdalena. Aber diese Magdalena, die starb nach 6 Jahren. Und Heinrich Schütz hat nie mehr geheiratet. Hatte 2 kleine Kinder. Und das ist für uns ganz wichtig. Wer ein wenig die Musik Heinrich Schütz kennt, weiß, was es bedeutet. Er hat da mitgelitten in diesem Jahr 1625, als zuerst die Schwester seiner Frau starb, Anna Maria, innerhalb von 3 Tagen an Typhus. Die war verlobt mit einem Hofrat und Konsistorialpräsidenten Dr. Mende. Und dann hat seine Frau plötzlich angefangen zu reden und zu sagen, ich muss auch sterben. Sie war 24 Jahre alt und die kleinen Kinder noch da. Und sie hatte die Blattern, damals eine verbreitete Pestkrankheit, die da war. Und Sie lebte mit diesen biblischen Psalmen: Herr, straf mich nicht in deinem Zorn, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als sie dann still eingeschlafen ist, hat Heinrich Schütz die restlichen Psalmen Davids, hat alle 150 Psalmen der Bibel vertont. Und viele von Ihnen, die auch in Chören gerne singen, werden das ganz besonders würdigen, was das bedeutet. Wir haben in unserem Gesangbuch immer wieder auch die Melodien, etwa in dem Lied »Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit«. Das ist eine Psalmenmelodie von Heinrich Schütz, oder eben in dem Lied »Nun jauchzt dem Herrn alle Welt, komm her zu seinem Dienst euch stellt«. Heinrich Schütz hat es uns geschenkt. Oder in dem Lied »Kommt her« des Königs Aufgebot, auch eine Melodie von Heinrich Schütz, und die uns so ins Ohr hineingesungen wurden. Ich habe in meiner Tätigkeit in dem Gemeindedienst immer erlebt, für unsere Alten und Kranken gehört zum Schwersten, dass sie aus dem Gemeindegottesdienst ausgeschlossen sind. Und darum ist ganz wunderschön, wenn man singt mit unseren Kranken und Alten. Meine Frau macht das auch, wenn wir zu zweit gehen, wir mit unseren alten Stimmen, und dann singen wir eins dieser Glaubenslieder. Und das ist so wunderbar, wie sie dann auf einmal mitsingen, unsere Alten und Kranken in der Vorbereitung des Sterbens. Ich möchte noch ein Wort von Heinrich Schütz lesen, was er sagt. Der getreue Gott wolle zu diesen letzten betrübten Zeiten sein heiliges, reines, unverfälschtes Wort in Kirchen und Schulen und bei jedem Hausvater in seinem Haus, wie durch reine gottselige Lehrer, als auch durch Geist und trostreiche Lieder und Psalmen wohnen lassen, bis zu seines lieben Sohnes, unseres Erlösers und Seligmachers gewünschter Zukunft. Damit wir desselben in Liebe, Geduld und fröhliche Hoffnung erwarten und zu derselben stets bereits erfunden werden. Amen.
Ich habe noch mal eine Frau für Sie, Bertha Schmidt. Als jüngstes von 8 Kindern in Leipzig geboren, aber wie sie 3 Jahre alt war, starb schon ihre Mutter. Und der Vater, ein Kaufmann, war verzweifelt, 8 Kinder und keine Mutter mehr. Er musste wieder heiraten. Für die Frau, die dieses Erbe antrat, war es sehr schwer. Stellen Sie sich mal vor, 8 Kinder anzutreten, aber für die Halbwaisen war es auch nicht leicht. Die Mutter versuchte mit Strenge und Ordnung die Kinderschar in Schach zu halten. Die Großen widerstanden ihr sehr und die Kleinen litten sehr, denen fehlte die Mutterliebe. Es gab keine Extrasachen, also Süßigkeiten oder mal ein schönes Kleidchen oder was. Hauptsache, alles war ordentlich und sauber und alles war richtig in Reih und Glied. Und die Kinder litten sehr darunter. Wie die Bertha in die Schule kam, merkte ihr Lehrer bald, die hat Begabung zum Schreiben. Sie schrieb schon kleine Geschichten und Erzählungen. Und sie fand einen Verleger, der Interesse dran hatte, an diesen Geschichten, die sie schrieb. Aber er sagte, Bertha Schmidt ist doch überhaupt kein Name mit Schmidt, Schmidt und Müller. Alles in Ehren, aber damit kann man nicht Literatur machen oder Schriftsteller werden. Sie wohnen doch in Eller, das ist ein Stadtteil von Düsseldorf. Nennen Sie doch einfach sich Schmidt-Eller. Klingt doch schon fast halb adlig. Und so hat sie es dann gemacht. Ihre Bücher, Bertha Schmidt-Eller, vielleicht kennen einige von Ihnen noch diese Bücher. Als junge Frauen habe ich es gelesen, auch heute noch manches. Aber sie floh aus dieser Familie, wo die Mutter fehlte, die echte Mutter, und floh in eine Ehe mit einem 38 Jahre älteren Mann. Und sie kam vom Regen in die Traufe. Sie dachte, jetzt geht's los. Der Himmel steht mir offen, eine eigene Familie, ein Mann, der mich liebt. Aber es war ganz anders. Sie bekam einen Sohn, aber sie merkte, ich kann mein Leben mit diesem Mann nicht mehr teilen. Es war grausam. Sie musste sich trennen. Und Sie können sich vorstellen, was das damals schon hieß, den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine geschiedene Frau. Das kann ja nichts Richtiges sein. Sie war auch ohne Beruf, sie hatte ja nichts gelernt. Mit ihrer Schriftstellerei hielt sie sich über Wasser und ihr kleines Kind dazu. Und dann kam das Dritte Reich. Christliche Erzählungen waren verpönt und verboten. Und da stand sie da, sie hatte ihr kleines Kind. Von dem Vater konnte sie keine Unterstützung erwarten und von ihrem Mann, den sie ja verlassen hatte, auch nicht mehr. Und wie ihr Kind dann noch krank wurde, ging sie verzweifelt zu einem Arzt und sagte, Sie müssen mir helfen, mein Kind stirbt sonst, aber ich habe kein Geld. Und er sagte, ich suche gerade eine Arzthelferin. Wenn Sie wollen, lerne ich Sie an. Aber ich kann ja nichts, ich lerne Sie an. Wenn Sie geschickt sind und willig zum Lernen, dann lerne ich Sie an. Und sie war geschickt und sie war willig, sie wollte. Und sie konnte einsteigen, sie konnte lernen, sie konnte bei diesem Arzt eine neue Berufsausbildung finden. Sie konnte Werkschwester später werden. Sie musste allerdings ihren Sohn eine Zeit lang in ein Internat stecken, weil sie einfach dauernd nur arbeitete und lernte und schaffte. Mit 14 konnte sie ihn endlich wieder zurückholen. Und dann nach dem Krieg kam der Verleger Brockhaus zu ihr und sagte, unser Land liegt übel da. Wir brauchen dringend wieder Autoren, die auch christliche Literatur schreiben. Könnten Sie nicht da wieder einsteigen? Das wollte sie natürlich gerne. Und ihr erstes Buch, das sie geschrieben hatte, wurde gleich ein Bestseller. Und vergib uns unsere Schuld. Das wurde 200.000 Mal verkauft. Das war damals eine Sensation. Und sie schrieb dieses Lied, das Sie alle sicher kennen, Zünde an dein Feuer, Herr im Herzenmeer. Hell möge es brennen, lieber Heil an dir. Und die nächste Zeile ist mir ganz neu aufgefallen. Kann ich die wirklich mitsingen und mitbeten? Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Können wir das nur so flott singen oder können wir das wirklich von Herzen mitsprechen? Wie diese Bertha Schmidt-Eller es wollte. Herr, alles dir, ohne dich bin ich nichts mehr. Und dann Quelle des Lebens und der Freude, Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Das hat sie erlebt, das Dunkel. Und der Herr hat herausgeholfen. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.
Thank you.
Eins der bekanntesten Lieder evangelischen Singens ist ja der Choral »Ein feste Burg ist unser Gott«. Merkwürdigerweise wird es heute sehr wenig gesungen. Manche sagen, wir sind so friedlicher geworden, wir wollen nicht mehr in der Burg sein und da sind die Begriffe vom Kampf weg. Aber wenn man ein wenig mehr nachgeht, dann fragt man, wann ist denn das entstanden? Aha, das war sicher Reichstag in Worms, als der Luther sagte, hier stehe ich, ich kann anders. Nein, das ist nicht da entstanden, 1521. Auch nicht auf der Wartburg. So, interessanterweise, das Lied ist entstanden im Jahr 1527, in einem Jahr, in dem die evangelische Predigt sich weit in Deutschland ausgebreitet hatte, viele Dinge auch gelöst waren, die vorher schwer waren, aber Martin Luther in ganz furchtbare seelische Abgründe stürzte. Wer das kennt aus seinem Leben, was Schwermut ist und was Angriffe des Feindes sind, der weiß, wie das ist. Luther schrieb damals, Satan selbst wütet mit aller seiner Macht gegen mich. Und er empfand ganz persönlich auch in seinem Glaubensleben die satanischen Angriffe. Und dazu kam körperliche Krankheit, das hängt ja oft damit zusammen, ein schweres Steinleiden. Und eine weitere Krankheit, er hatte einen Druck auf dem Herzen und das hat dann mitgewirkt, dass er sehr oft verzweifelt war und in tiefen Anfechtungen. Und schon in der Frühe des Tages hat er sich mehrfach seinen Seelsorger rufen lassen und meinte, er müsse sterben und hat Absolution empfangen wollen, Vergebung der Sünden. Er brach zusammen, ohnmächtig unter der Türe. Dann hat man ihn mit einem Eimer Wasser ihn wieder zum Leben gebracht. Und er hat ganz realistisch mit seinem nahen Sterben gerechnet. Die Freunde standen um sein Bett und wollten ihn trösten. Aber er persönlich hat in dieser schweren Krankheitsnot besonders gefühlt, dass er vor dem Tod und vor der Höllenmacht steht. Und er sagt, ich habe in diesen großen Anfechtungen fast Christus verloren, umgetrieben von den Fluten der Verzweiflung. Und er sagt, ich war so froh, dass andere in diesen Nöten für mich gebetet haben und mich aus der Tiefe der Hölle gerissen, geschützt und gedeckt haben. Und in dieser großen persönlichen Schwäche, und Sie wissen, wie das einen niederdrückt, brach die Pest in Wittenberg aus. Das war furchtbar. Das Sterben zog in der Stadt ein und der Kurfürst hat gesagt, die ganze Universität von Wittenberg muss dringend nach Jena übersiedeln. Und Luther sagte, der Hirte darf nicht weg von seiner Herde. Ich muss da bleiben. Das wäre ja schlimm, wenn der Hirte sich in Sicherheit bringt. Aber seine Frau war schwanger. Und dann blieb er doch da und sagte, auch wenn ich sterbe, ich bleibe bei meiner Gemeinde. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe, aber ein Mietling sieht den Wolf kommen und flieht. Es waren nur ganz wenige Studenten zurückgeblieben, für die hielt er weiter Vorlesungen, besuchte die Kranken, auch die Pestkranken, tröstete die Angefochtenen und die Trauernden und machte Mut zum Überwinden der Schrecken des Todes. Und dann kam eine Nachricht, die noch ganz besonders niedergedrückt, es kam alles zusammen. Ein guter Freund von ihm, Leonhard Kaiser, ein großer Bekenner des Evangeliums, ein Prediger, der wollte seinen sterbenden Vater in Passau besuchen. Und er ist aufgebrochen, um ins Sterbebett seines Vaters zu gehen. Und er wurde dort in Passau aufgegriffen. Und dort, weil dort natürlich Kaiser und Reich die alte katholische Lehre verfocht, wurde er aufgegriffen und in der Stadt Schärding auf dem Scheiterhaufen verbrannt, zum Tod verurteilt und verbrannt. Und Luther war verzweifelt. Warum darf der Teufel so wüten, einen so treuen Zeugen des Evangeliums wegnehmen? Das kann doch nicht sein. Und dass der Teufel noch solche Macht hat, dieser Leonhard Kaiser war ein Bekenner des Evangeliums. Und genau da in dieser Zeit wurden die ersten Leute, die im Hause, im Pfarrhaus Luthers wohnten, krank. Sein Freund Bugenhagen wurde von der Pest ergriffen. Luther fühlte sich selber sterbenselend. Auch sein Sohn Hans war schwer erkrankt und dann schrieb Luther in diesen schweren Tagen: Äußerlich sind Kämpfe, innerlich Ängste, und zwar sehr bittere. Christus sucht uns heim. Ein Trost bleibt, den wir dem wütenden Satan entgegensetzen, dass wir wenigstens das Wort Gottes haben, um die Seelen der Gläubigen zu retten, wenn er auch die Leiber verschlingt. Darum befiehl uns den Brüdern und dir selber, dass ihr für uns betet, dass wir die Hand des Herrn tapfer ertragen und des Satans Macht und List besiegen, es sei durch Tod oder Leben. Die Pestseuche endete im Dezember 1527, so plötzlich wie sie bekommen waren. Luthers Frau gebar ein gesundes Kind, Elisabeth. Die Hausbewohner wurden wieder gesund. Und im Neujahrstag des folgenden Jahres 1528 sagte Luther in einem Brief: Der Satan hängt sich mit mächtigen Stricken an ihn, um ihn in die Tiefe zu ziehen. Er vertraue aber fest auf den Sieg von Jesus, und weil andere für ihn beteten, könnte er überwinden und siegen. Und in diesen Nöten entstand dieses trutzige Kampflied nach dem Psalm 46. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. 3 Jahre später ist das Lied dann zum ersten Mal gedruckt worden. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er es jetzt meint, groß Macht und viel ist sein, grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts seinesgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Er streitet für uns, der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Und es kann anderer Gott, das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Aber jetzt machen wir einen Sprung in das 20. Jahrhundert hinein, und ich möchte von einer Frau reden. Wir haben heute eine ganze Reihe von den Frauen. Friedrich Hensler hat uns ja gebeten, nachdem wir die 2 dicken Bücher geschrieben haben, noch ein Buch zu schreiben. Und sie predigen doch, wie sie nein, Kampfparolen wollen wir nicht haben, die Frauen nämlich. Der Streit sollen Frauen predigen. Natürlich, die Frauen, seit den Tagen des Neuen Testaments rufen sie als Osterzeugen die frohe Botschaft des Evangeliums aus, auch in ihren Liedern. Eine Frau, die in ihrer Jugend sehr schüchtern war, Tochter eines Generals, Hedwig von Redern. Hedwig von Redern war im Alter von 20 Jahren in die Schweiz gereist, hing sehr an ihrem Vater, 1866 in Berlin geboren. Und er hat sie noch verabschiedet, auf dem Bahnhof in Berlin gebracht und gesagt: Nütze es, lerne es, erlebe, reife dein Leben, ist doch herrlich, das hinauszugehen. Auf dem Rückweg in München in einem Hotel kommt schon der Portier, gibt dir ein Telegramm. Vater plötzlich gestorben. Wer ist das? Ein Großvater? Wer ist gestorben? Bis ich habe dann mein Vater, an dem sie so hing. Und das hat sie unheimlich schwer getroffen, wie ein Blitz, sagt sie. Dein Vater, du bist gemeint. Und die Frage, was will Gott, warum tut er das? Sie konnte mit niemandem darüber reden. Trauer durfte sie nicht zeigen als Tochter aus einem Soldatenhaus. Nur nicht weich werden, nicht keine Gefühle zeigen, das wäre eine Schande. Und sie fand Frieden im Wort: Du wirst es hernach erfahren, sei stille, warum das alles so ist. Aber dann, wenige Wochen später nach dem Tod des Vaters, brannte ihr väterlicher Stammsitz in der Mark Brandenburg total nieder. Der 500 Jahre alte Familienbesitz, es war kein Geld da, um es wieder aufzubauen. Und sie war verzweifelt, sie war heimatlos, die Hedwig von Redern. Jetzt fällt alles zusammen, es wird kalt und dunkel. Ist das Gottes Liebe? Nein, die sah anders aus. Gott verfolgt sie, Gott zertrat sie. Und sie fragte, was ist der Gärtner, der so mit den Trieben umgeht mit meinem Leben? Mein Leben ist ein Strumpf, ein abgeschlagener Stumpf, verstümmelter Stumpf. Und dann traf sie in Berlin gläubige Jesusleute. Da war der Graf Pückler, der die christliche Studentenarbeit machte, Ewart von Rothkirch, der sie von ihm gegründet hatte. Und dort in der Gemeinschaft, das ist ja ganz wichtig, wenn wir diese großen Anfechtungen des Glaubens haben, Gemeinschaft, so wie sie auf die Lahö gehen, das brauchen wir in diesem Augenblick, weil andere uns helfen können. Und die ihr gesagt haben, du darfst nicht in deinem Schmerz versinken, das ist Sünde, wenn du immer wieder um deinen Schmerz kreist. Du musst einen Dienst tun, darfst Gottes Güte vertrauen und ihm dienen. Und sie sagt, Herr, du hast mir die Augen aufgetan. Es hat angefangen mit der Sonntagsschule, wo sie gebraucht wurde von dem Graf von Bernsdorf, der die Sonntagsschule, es waren ja alles immer Laien, die diese wichtigen Reichsgottesdienste getan hat. Und da hat sie von den frechen Berliner Jungs, hat sie Sonntagsschule gehalten, biblische Geschichten und ist immer mutiger geworden. Hudson Taylor, als er durch Berlin kam, hat gesagt, wir brauchen schon mütterliche Menschen. Die Frauen haben eine wichtige Bedeutung im Reich Gottes. Müssen nicht am Predigtpult stehen, die machen das viel mehr im Leben. Und Hudson Taylor gesagt, solche Frauen brauchen wir. Und wissen Sie, was er dann gemacht hat? Sie hat eine Schutzmann-Bibelstunde eingerichtet und bekam von der Molkerei Bulle kostenlos die Räume. Und dort hat sie eine große Arbeit für die Schutzmänner von Berlin aufgebaut. Und viele, viele schöne Verse. Ich möchte jetzt gar nicht von diesen Versen allen reden, die Sie alle kennen. Wenn nach der Erde Leid, Arbeiten, Pein und hier hast du meine beiden Hände, bleib auf dem Platz, wo Gott dich hingestellt und sie kennen all die Verse, sondern von dem einen schönen Lied weiß ich den Weg auch nicht. Das Lied wurde ja erst richtig bekannt durch die Marion von Kloth im Baltikum. Damals waren die Wirren der Revolution im Baltikum 1919. Die Marion von Kloth hat dieses Lied kennengelernt in einem Gemeindegottesdienst in Riga und hat es dann, da wurde es gesungen, als der Pastor von den Russen einen Ausweisungsbefehl nach Sibirien bekam. Da war noch ein kurzer Abschiedsgottesdienst, ein ganz neues Lied, das da entstanden war von Hedwig von Redern, weiß ich den Weg auch nicht. Dann wurde es gesungen, als ein Vetter von ihnen von Wildern erschossen wurde. Und sie hat es gesungen als Solo am Grab ihres Vetters in jungen Jahren, als junges Mädchen. Und dann kam diese große Not, als die Bolschewisten das übernahmen, 1919, die deutsche Landwehr ist ausgerückt. Viele sind ja damals geflohen von den Deutschen. In 4 Monaten wurden 3.654 Todesurteile von den Revolutionären vollstreckt, damals im Baltikum. Aber man hat die Marion von Kloth, weil sie adlig war, ins Riga-Zentralgefängnis gebracht. Da waren bis zu 30 Personen in einer Zelle qualvoll zusammengepfercht. Viele der Gefangenen sind in wenigen Tagen an Typhus gestorben. Aber abends, wenn es ganz still war, hat die Marion von Kloth dieses Lied gesungen. Man hat es überall gehört. Von ihrer Zelle aus durch all die anderen weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe. Das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Trogotan war ja da auch in den Märtern. Der russische Erzbischof Platon, die wurden alle dann erschossen. Und zwar, es waren nur wenige Minuten, bevor die deutsche Landwehr alle befreien wollte, wurden die noch erschossen. Und Mai 1919, die Marion von Kloth hat vor der Erschießung noch gerufen, jetzt nur nicht schwach werden. Das ist wunderbar, wie solche Lieder auch mit Menschen mitgegangen sind. Und Sie wissen, wie das eigentlich die schönste Sache ist. Nicht nur, wie sie entstanden sind, sondern wie sie im Leben von Menschen diesen großen Trost gegeben haben. Warum eigentlich? Ich habe es aufgegeben, heute mit jungen Christen drüber zu reden. Junge Christen sagen, die singen wir nicht mehr. Ich sage, gut, euch fehlt ein Schatz. Einer hat neulich mir ganz keck gesagt, wir wollen keine Kriegslieder mehr singen. Ihr werdet mal erleben, müssen wir Ihnen sagen, wenn es ganz hart kommt, was euch noch durchdringt. Das komprimierte Bibelwissen, die komprimierte Bibelsprache in diesen herrlichen Liedern, die macht das so groß, angefangen von den Liedern Paul Gerhards, die einst den Dietrich Bonhoeffer, der aus einem nur äußerlich christlichen Haus kam, wo man nicht in die Kirche ging, der in seiner Konfirmation durch die Lieder Paul Gerhards so weitergeführt wurde, dass er begriffen hat, was Jesus Nachfolge heißt und ganz tief im Glauben gewachsen ist. Das sind die Lieder in unserem Leben und lassen Sie sie wirken und wir wollen jetzt dieses Lied singen. Machen einen Sprung zurück, rund 270 Jahre zurück. Das war eine Zeit des Rokoko, Zeit Johann Sebastian Bachs und mancher Leute, die wir kennen. Da war in einem Forsthaus in der Nähe des Grafen von Nassau-Idstein, der Förster. Man hat Familienandacht gehalten, eine adlige Familie von Hain. Und die Tochter Luise hat morgens dem Vater wie gewöhnlich aus der Bibel vorgelesen und kam an die Worte von Jesus: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und das hat sie getroffen, denn die Frage hat sie ungemein beschäftigt. Wie viel muss ich meinen Eltern gehorsam sein? Wie weit muss ich mich meinen Eltern unterordnen? Und das Wort hat sie jetzt plötzlich befreit. Sie ging in ihr Zimmer und schrieb einen Abschiedsbrief, in dem sie darlegte, warum sie jetzt ihr Elternhaus verlässt. Jahr 1744 in Idstein im Taunus, im Haus des Oberjägermeisters von Hain. Sie hat ihre Eltern sehr geliebt, aber hat darunter gelitten, dass das Glaubensleben im Elternhaus nur äußerlich formal, lau war, träge. Und sie war erfüllt von einer ganz herzlichen, brennenden Jesusliebe. Es wird mir immer größer, dass etwa im Evangelium ja drin steht, wer Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Das ist das Ding. Wir haben ja so viele Leute, die mit dem Kopf, einen Kopfglauben haben und keine Jesusliebe, kein brennendes Herz für ihn. Und sie hat das nicht ausgehalten, wie dort am herzoglichen Hof in Idstein die festlichen Bälle waren und die Bankette. wo der Kleiderluxus so wichtig war, die Kosmetik in Rokoko der damaligen Zeit. Sie als Mädchen aus adligem Haus musste da mitmachen, aber sie wollte teilhaben an den Leiden von Christus. Und sie wollte ihm allein dienen. Sie hat aus dem nächsten Ort dann einen Brief an ihre Eltern geschrieben, dem sie darlegte, sie möchte zu den Herrnhutern gehen. Herrnhuter, die hatten damals den übelsten Namen verspottet und verhöhnt. Sie haben ja eine urchristliche Lebensgemeinschaft mit dem Grafen Zinzendorf aufgebaut. Man hat gesagt, der närrische Graf, der verrückte Graf. Und man hat überall nur gelacht und gespottet, was das für verrückte Spinner sind dort. Die hatten sich damals in der Wetterau, also ganz in der Nähe, das ist das Gebiet nordöstlich von Frankfurt, angesiedelt und haben dort die Siedlung Herrnhag aufgebaut und lebten dort in Familiengemeinschaften zusammen. Da gab es Männerhäuser, Schwesternhäuser. Aber die Herzlichkeit, die Liebe hat sie gesucht und dort wollte sie hingehen. Das war für die Eltern ganz arg schwer. Der Vater hat sich sofort aufgemacht und hat gesagt, ich hole meine Tochter zurück, in dem autoritären Denken der damaligen Zeit. Er hat gesagt, das ist doch ein Spleen, den die hat, da muss man doch die kurieren. Zinzendorf hat sogar noch persönlich einen Brief an den Vater geschrieben, lassen Sie doch Ihre Tochter, die ohnehin ein bisschen melancholisch zu sein scheint, in ihrer Ruhe und Seligkeit. Ich finde, dass sie eine bestimmte und festgelegte Person und in ihren Dingen solide ist. Der Vater hat schließlich gemerkt, in Glaubensdingen darf man nichts erzwingen und er hat sie ziehen lassen. Und dann war das der glücklichste Tag im Leben dieser Luise von Hain, wo sie endlich sich ganz dieser Herrnhuter Gemeinschaft anschließen konnte. Und sie sagt, es war, als hätte ich auf einmal 100 Väter und Mütter wiedergefunden. Wie war es wirklich, wie einem Kind, das nun aus der Fremde in seiner Mutterhaus bei den Seinen angekommen war. Wir wissen, was das ist, wenn man Glaubensgeschwister findet, mit denen man leben kann. Sie hat dort gewirkt, heute würden wir sagen, in dem Beruf einer Diakonisse. Das gab es damals noch gar nicht, aber das Amt war so. Und sie hat viel darüber beschrieben, wurde sogar die Leiterin eines solchen Schwesternhauses und hat Kinder betreut. Ich hatte mit 1000 Sorgen und Kummer zu kämpfen, den das mir anvertraute Amt bei der Menge der Kinder mit sich brachte. Liebe empfangen und weiterschenken. Essen, trinken, lernen, nähen und so weiter werden zu lauter Gottesdiensten. Unser Wandel, unsere Liebe zum Heiland, unsere Treue im Großen und Kleinen. Die Erzählung, wie der Heiland gegen uns gesinnt ist, die sollen die Kinder reizen. Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner einfältigen Liebe weiterkommen werde als mit den ausgesuchtesten großen Leitbildern. 28 Lieder hat die Luise von Hain gedichtet, aber sie hat ein Lied gemacht und ich bekenne das als große Schuld meines Lebens. In allen 40 Jahren Gemeindetätigkeit habe ich mich geniert, dieses Lied mit der Gemeinde zu singen. Und ich weiß, dass es zu den schönsten Liedern ihres Lebens gehört, weil ich Jesus Schäflein bin. Dieses Lied, das alles zusammenfasst. Und das können Sie auf der Intensivstation des Krankenhauses beten und Sie werden auf einmal merken, wenn der Arzt sagt, die Frau liegt schon im Koma und Sie sagen einen Vers in des Hirtenarm und Schoß, dass plötzlich die Hände unter der Decke zusammengehen. Weil Sie noch im Unbewussten auf einmal über diesem Lied das hineinsprechen dürfen, das uns die Luise von Hain geschenkt hat. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweis zu bewirten, der mich liebe, der mich kennt und bei meinen Namen nennt. Es gibt 3 Melodien dazu, deshalb singen wir es gar nicht, weil jeder andere kennt. Ich kenne alle 3 und liebe alle 3. Silcha hat auch eine noch dazu gemacht, wunderschön. Christian Gregor von der Brüdergemeinde hat eine gemacht. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab unaussprechlich gute Weide, dass ich keinen Mangel leide und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin. So wichtig in den Zeiten des Alters, wo so gerne die Altersschwermut bei uns niederdrückt, dass sie singen und dass sie mit solchen Versen sich aufrichten, sollt ich nun nicht fröhlich sein, ich beglückte Schäflein. Denn nach diesen schönen Tagen werde ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß. Karl Barth, der große Theologe, wurde einmal gefragt, hat er so dicke Wälzer geschrieben, theologischen Denkens, ob er auch in einem kurzen Satz seinen ganzen Glauben zusammenbringen könnte. Er hat gesagt, ja, weil ich Jesus Schäflein bin. Können Sie den ganzen Glauben zusammenfassen? Alles, was Sie hält im Leben und im Sterben. Ich will jetzt noch auf ein Lied kommen von unseren, doch noch weiteres ist das, sind wir vorige Jahrhundert, 1815 in Wuppertal. Da ist auch meine Mutter geboren, in Elberfeld. Heute sagt man Wuppertal, das ist ja zusammengeschlossen, wo die liebe Christa herkommt, wo die waren, Wuppertal. Dort war ein junger 30-jähriger Kaufmann. Und er war wie manche junge Leute gepackt, so wie es einem heute geht, wenn er die Börsennachrichten gehen, höchster DAX-Stand. Mann, da musst du investieren und Aktien kaufen. Aber damals war der Handel mit den Handelsgütern, vor allem mit den Wert, also mit den Materialien da. Und er war fasziniert, wenn man im Indigo-Handel einsteigt. Das hat man damals gebraucht, in Wuppertal ganz stark, das Indigo zum Färben der Stoffe, die dort gebraucht wurden. Er hat gesagt, wenn ich da vor einem halben Jahr das gekauft hätte, hätte ich so viel Geld machen können. Und dann hat er alles auf eine Karte gesetzt und hat gesagt, ich nehme jetzt all mein Geld und kaufe das Indigo und dann, wie er das hatte, ist plötzlich der Preis ganz schnell gesunken. Es war ja immer, wenn ein Schiff unterging oder anders wieder mehr ankamen. Der Mann hieß Friedrich Räder. Und er konnte nachts nicht mehr schlafen, vor der großen Sorge. Und dann hat er auf einmal gemerkt, ich werde mein Geld gar nicht mehr wiedersehen. Warum habe ich mich auf diesen verrückten Handel an der Börse eingelassen mit diesem Stoff Indigo? Das hat doch gar keinen Sinn. Und da saß er an seinem Schreibtisch, weil er nicht schlafen konnte, im Alter von 30 Jahren. Kann ich überhaupt noch beten? Kann ich überhaupt noch mein Leben Gott überlassen? Und da ist dieses Lied entstanden, Harre meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Sei unverzagt bald der Morgentag und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen, der treue Gott. Er hat das Wunder erlebt, dass sein Chef ihn herausgeholt hat aus diesem ganzen Handel und er unbeschadet herauskam. Das ist aber nicht das Richtige und das Wichtige. Sie wissen, wie viel in unserem Leben auch bleibt an Wunden und trotzdem ist es wahr, dass ich diesem Herrn mich anbefehlen darf und wir singen jetzt.
Harre meine Seele, harre des Herrn.
haben tapfer durchgehalten. Jetzt kommt noch die letzte. Das ist eine Liederdichterin, die noch lebt. Die einzige, von der wir reden. Man kann eigentlich über ihr Leben gar nicht so viel sagen, aber ihr Lied kennen und lieben sie alle. Sie heißt Helga Winkel, ist mit 19 Jahren schon als Diakonisse nach Eidlingen gekommen, gleich nach dem Krieg eingetreten, und sie wollte Jesus dienen. Sie war mit 16 zum lebendigen Glauben gekommen aus einer nichtchristlichen Familie und brannte für Jesus. Und dann war sie immer kraftlos und müde. Sie dachte, es kann doch nicht sein. Ich möchte doch dienen. Ich möchte doch für Jesus da sein. Ich möchte doch mein Leben einsetzen. Sie ging von Arzt zu Arzt, bis festgestellt wurde, sie hat Diabetes. Und in der Jugend ist Diabetes, manche von Ihnen kennen es im Alter, das ist auch schon schlimm, aber der Jugenddiabetes ist sehr schwierig und sehr einschränkend für die Person, die es hat. Sie ging durch viel Höhen und Tiefen und hat gemerkt, Gott nimmt mir diese Krankheit nicht weg, obwohl ich darum gebetet habe. Aber sie hat doch Gottes Hilfe und seine Güte ganz besonders erfahren. Neuerdings ist sie in unserem evangelischen Kirchengesangbuch leider, wie so manches, verändert. Für uns Alte, die wir vieles auswendig kennen von früher, ich hoffe, Sie kennen auch noch viel auswendig, ist immer wieder stolpernd, man immer wieder über neue Textversionen. Aber diese Textversion ist ärgerlich. Erstens, die Dichterin lebt noch. Man hätte sie zumindest fragen müssen, bist du mit einig, wenn wir dein Lied verändern? Und da hätte sie wahrscheinlich gesagt, nein. Denn sie hat bewusst diesen Vers gedichtet, weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, prägt tief in mich, Herr, deine Lammesart. Und da wollte sie sagen, ich gehe den Kreuzesweg. Ich sage ja dazu, demütig und still, wie der Vater mich führt. Und im Gesangbuch heißt es jetzt, weil ich durch dich dem Tod entrissen bin, prägt tief in mich, Herr, deines Leidens Sinn. Ist auch richtig. Aber was die Helga Winkel eigentlich sagen wollte, so wie das Lamm, das still zur Schlachtbank geführt wird, das tut das, was der Vater will, wie Jesus gehorsam war dem Vater. Ich denke, dieses, heute lebt sie im Betreuten, in dem Altenheim der Eidlinger Schwestern. Aber ich habe mit diesem Lied unheimlich viel erlebt und ich glaube, Sie auch. In ganz besonderen Situationen, wir singen es auch oft, bei Kranken, bei Alten. Und ich denke besonders jetzt an eine Freundin, die schon lang am Ziel ist. Sie war mit Leib und Seele Stationsschwester im Robert-Bosch-Krankenhaus und wollte Kranken dienen, hat sich aufgeopfert und eingesetzt. Und dann kam, sagte sie, ich habe eine schlimme Krankheit, die Nerven sterben ab. Und sie konnte immer weniger, schließlich wurde sie ganz früh pensioniert. Dann saß sie im Rollstuhl, die Beine versagten ihren Dienst. Und dann brauchte sie einen Elektrorollstuhl, weil sie auch dieses Rad und nichts mehr antreiben konnte. Sie konnte mit letzter Mühe mit dem Finger noch einen Knopf bewegen, um diesen Elektrorollstuhl zu bewegen. Und sie war noch keine 50 Jahre alt. Und dann gingen wir an ihrem Geburtstag, ging ich mit zwei Freundinnen zu ihr. Auch die Sprache war ganz eingeschränkt, auch die Stimmbänder waren gelähmt. Und wir sagten, Brigitte, du hast so gern gesungen, was dürfen wir dir singen zum Geburtstag? Und mit viel Mühe brachte sie es heraus, Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Und wenn Sie den Schluss dieser Strophe kennen, das kennen Sie sicher, ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Und wenn man diese Elendsfigur ansieht im Rollstuhl und das strahlende Gesicht, ich weiß, der Herr meint's gut mit mir. Er hat nicht das getan, was ich mir gewünscht hätte, aber sein Wille ist gut. Und das wünsche ich Ihnen und wünsche ich mir, dass ich in jeder Situation das sagen kann, das Lob Gottes, ich preise dich. Das Lob nicht nur für erfahrene Wunder, das Lob, wenn der Herr herausgeholfen hat, da kommt es uns ganz selbstverständlich über die Lippen. Aber das Lob, ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut, auch wenn du es ganz anders machst, wie ich es mir wünsche. Auch wenn es ganz anders geht mit meinem Leben, wie ich geplant habe, wie ich gedacht habe, wie ich denke, ich könnte dir doch dienen. Du weißt den Weg, wie wir es vorher, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Und ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Und auch vor jedem von uns, die Zukunft ist verhüllt. Wir wissen nicht, was der Herr für uns noch vorhat. Und im Alter ist manches schmerzlich zum Loslassen, zum Hergeben, dass wir uns nicht klammern an die irdischen Dinge, an die Gesundheit, an das alles, was uns so wichtig ist, sondern wissen, der Herr wird es recht machen. Wir wollen uns ihm ganz anbefehlen, auch die Zukunft aus seiner Hand nehmen. Und wenn wir nur einen Schritt wieder sehen, wir wissen, der Herr geht selber mit. Und dieses Lied wollen wir jetzt noch zum Abschluss singen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand.
Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du immer wieder durch dein Wort zu uns redest. Auch wenn unser Glaube am Verlöschen ist, wenn uns die Angst überwältigt, wenn wir ohnmächtig sind und immer weiter können. Vielen Dank auch für diesen Schatz der vielen Glaubenszeugen vor uns und um uns herum, die uns immer wieder dieses zusprechen, dass du niemand loslässt und dass du keinen von deiner Hand loslässt, sondern uns ganz fest hältst Und das wollen wir jetzt auch erbitten, dass du unseren Glauben festmachst durch dein Wort. Dass wir uns ermahnen durch diese Lieder und immer wieder dies zusprechen lassen, auch auf manchen schweren Wegen, die wir geführt werden. Dass wir danken und loben können, weil du da bist und weil du größer bist als alles, was uns bedrängen mag. Ganz herzlichen Dank, Herr, für diesen Schatz. Amen.